Guten Morgen und herzlich willkommen zur Radioandacht. Mein Name ist Annika Klappert und ich bin Pastorin der Martin-Luther-Kirchengemeinde Toronto, Lakeshore Boulevard West. Liebe Zuhörende, die Bibel ist schon ein besonderes Buch, dessen Lektüre manchmal auch herausfordernd sein kann. Neben den uns wohlbekannten und erbaulichen Texten finde ich darin auch solche, die von Mord und Totschlag handeln, von Krieg, Hunger und grässlichen Gräueltaten. So geht es zum Beispiel in der Erzählung über den Propheten Elia im ersten Buch der Könige. Diese Geschichte kommt heute in den Lesungen des Gottesdienstes vor. Und sie gipfelt darin, dass dieser Prophet Elia auf dem Karmel, einem Berg, die 450 Propheten des gegnerischen Götzen Baal nach einem Gottesbeweis eigenhändig mit dem Schwert tötet. Ich finde es befremdlich, dass dieser Massenmord mit keinem Wort kritisch bedacht wird. Dass man die Propheten einer anderen Religion umbringen darf, scheint für den Erzähler unproblematisch zu sein. Zumal die Anhänger Baals zuvor alle Propheten des Gottes Israels umbringen ließen, derer sie habhaft werden konnten. Hier ist eine Seite also nicht besser als die andere. Das gewaltsame Ausschalten von religiösen und damit auch politischen Konkurrenten war damals an der Tagesordnung und wurde gerne auch in den schauerlichsten Details stolz festgehalten. Aber halt! Bevor wir jetzt hochnäsig auf das Erste Testament und sein Zeugnis herabblicken, sollten wir uns daran erinnern, dass Gewalt eine Möglichkeit zwischenmenschlichen Verhaltens ist, die sich leider heute auch noch vielerorts auf grässlichste Weise zeigt. Wir sehen es derzeit beim Krieg in der Ukraine und an so vielen anderen Orten der Welt, wie schnell alle Hemmungen fallen können und jedes Mittel recht scheint, um die eigenen Machtansprüche durchzusetzen. Die Decke des Hauses unserer menschlichen Gemeinschaft ist dünn. Barbarei und Unmenschlichkeit können diese leicht durchbrechen und alles zum Einsturz bringen. Ich glaube aber, dass der Sinn dieser Geschichte auch nicht darin liegen kann, uns in unserem Kulturpessimismus zu bestätigen. Noch schlimmer wäre es, dass Zweite Testament als eine Weiterentwicklung dieses dunklen Urglaubens entgegenzuhalten. Denn auch dort gibt es manche dunkle Stelle, vor allem in Bezug auf die Bestrafung Ungläubiger und deren Schicksal im Endgericht. Die Geschichte unserer christlichen Kirche enthält manche Gräueltat, die genau durch solche Textstellen legitimiert wurde. Denken wir nur einmal an die Kreuzzüge oder die Rolle der evangelischen Reichskirche in Nazi-Deutschland. Es gehört, finde ich, zu einem aufgeklärten Christentum dazu, dass wir gerade auch diese Teile unserer Glaubenstradition kennen und uns dazu verhalten. Martin Luther hat uns dazu aufgerufen, im Selbststudium der Bibel jeden Text zu befragen, was darin Christus treibet, also alles im Licht der Botschaft Jesu zu betrachten. Wenn ich das jetzt einmal bei der Geschichte von Elia versuche, dann fällt mir Folgendes auf. Nach seinem vermeintlichen Sieg und der grausamen Bluttat feiert er keine rauschende Feier und hält auch keine selbstgerechte Rede. Er bekommt keinen Applaus, weder von Menschen noch von Gott. Vielmehr verfällt er in eine tiefe Depression. Natürlich spielt dabei bestimmt auch seine Angst, nun selbst Opfer der Rache der prominentesten Baals-Verehrerin, der Königin Isebel zu werden, eine Rolle. Aber ein rechtschaffender Leidender sieht meiner Meinung nach anders aus. Schließlich sagt er: Ich bin nicht besser als meine Väter, was für mich einem Schuldeingeständnis gleichkommt. Er erkennt, dass er sich in seinem vermeintlich heiligen Zorn verrannt hat und mindestens genauso schuldig ist wie die von ihm Ermordeten. Er weiß, dass er nach damaligem Recht nun selbst den Tod verdient hätte, und so legt er sich unter einen Wacholderbusch in der Wüste, um zu sterben. Und doch lässt Gott ihn nicht allein in seiner Verzweiflung. In der Wüste, wohin Elia geflohen ist, bekommt er Besuch in Gestalt eines himmlischen Boten, der seine dringendsten Bedürfnisse erkennt und ihn mit Nahrung und Wasser versorgt und ihn ermutigt, im Schlaf Kraft zu tanken. Sodann verspricht Gott Elia, dass er sich ihm zeigen will, und so tritt er nach einer erneuten Wanderung durch die Wüste schließlich in die Höhle am Berg Horeb, damit Gott an ihm vorübergehen kann. Es folgen drei, sagen wir mal, klassische Formen der Gotteserscheinung, die wir auch woanders in der Bibel und in der alttestamentlichen Religiosität finden. Zunächst ein starker Wind, der die Berge zerreißt und die Felsen zerbricht. Sodann ein Erdbeben. Und als drittes kommt ein Feuer. Doch bei jeder dieser klassischen Formen der Gotteserscheinungen heißt es, Gott war nicht darin. Der Herr war nicht im Wind. Der Herr war auch nicht im Erdbeben. Und der Herr war auch nicht im Feuer. Das kommt für mich einer maximalen Distanzierung gleich, des Feuerzinnobers, den Elia zuvor auf dem Karmel veranstaltet hatte, um im Prophetenwettstreit um das Entzünden des Brandopfers zu gewinnen. Nach dem Feuer kam, ja, was eigentlich? Man kann es nicht wirklich gut übersetzen. Luther hat es versucht mit ein stilles, sanftes Sausen. Gemeint ist, es kam eigentlich nichts. Stille, Sendeloch, der Klang des Schweigens. Und darin hat sich Gott schließlich offenbart, so dass Elia auf einmal sein Gesicht verhüllt hat, weil er das Gefühl hatte, hier ist Gott gerade wirklich präsent. Mir zeigt das, wenn wir meinen, mit brachialer Gewalt, mit harten Worten und großem Theater weiterzukommen, da wo wir uns so im Recht sehen, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, an unserer eigenen Haltung könnte irgendetwas fraglich sein, und wenn wir meinen, uns ohne Rücksicht auf Verluste durchsetzen zu müssen, vielleicht kann uns dann nur eine solche Sendepause zur Raison bringen. In dieser werden dann auf einmal vielleicht Fragen laut, die wir uns vorher gar nicht so gestellt haben. Was suche ich eigentlich bei Gott? Lediglich eine Bestätigung für mein bisheriges Vorgehen? Kraft, damit ich so weitermachen kann wie bisher? Oder bin ich bereit, im Rahmen der Beziehung mit ihm Neuland zu betreten und mich durch ihn verändern zu lassen? Wie geht es weiter mit Elia? Gott gibt ihm schließlich einen neuen Auftrag und auch der, ich will es nicht verschweigen, läuft wieder auf den Tod vieler Menschen hinaus. Jedoch wird Elia daran selbst nicht mehr beteiligt sein. Sein Job ist es jetzt, neue Könige zu salben und seinen eigenen Nachfolger zu bestimmen. Der Erzähler der Geschichte kommt, so scheint es, einfach nicht los von diesem Gottesbild, das Politiker und mächtige Menschen dazu einsetzt, seinen Willen durchzusetzen. Aber vielleicht ist darin die Geschichte unserer Lebenswirklichkeit erstaunlich nahe. Denn das große Welttheater, das wir heute sehen, bleibt, auch wenn wir Gottes Wirken in ihm heute anders deuten, eines, das sich vielfach um Krieg, Macht und Gewalt dreht. Auch spüren wir, dass Momente der Gottesbegegnung und Erkenntnis in unserem Leben nicht automatisch zu dauerhaft besseren Lebensumständen und befriedeten Beziehungen führen. Manchmal, so scheint es, müssen wir eine negative Erfahrung auch mehrfach machen, um schließlich zu lernen, wie es besser gehen kann. Für mich bleibt die Bibel ein herausforderndes Buch, das uns LeserInnen oftmals mit mehr Fragezeichen als Antworten zurücklässt. Es gibt in ihren Glaubenszeugnissen keine evolutionäre Linie der Weiterentwicklung hin vom Ersten Testament und seinen Gotteserfahrungen zur Kreuzigung Jesu auf Golgatha. Denn auch mit dieser und seiner Auferstehung sind ja Gewalt und Leiden aus der Welt nicht verbannt worden. Aber unsere Angst davor, in der Trauer und Resignation darüber stecken zu bleiben. Für mich ist der Gott, der seinen Sohn aus dem Totenreich herausruft, derselbe, der Elia unter dem Wacholderbusch mit geröstetem Brot und Wasser versorgt. Derselbe, der sein halsstarriges Volk 40 Jahre lang treu durch die Wüste begleitet und es das Gebot der Nächstenliebe lehrt. Derselbe, der Jesus sagen lässt: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. An diesen Gott zu glauben, heißt niemals ans Ende zu kommen, im Suchen und Verstehen. Heißt sich immer wieder in Frage stellen zu lassen und in Frage zu stellen. Und gerade in den Sendepausen zu begreifen, dass letztlich nur das Vertrauen zählt auf Gottes Güte und Barmherzigkeit, die tragenden Pfeiler unseres Lebens, die uns miteinander und mit uns selbst verbinden. Sie allein haben die Kraft, Frieden zu schaffen, jeden Tag aufs Neue. Amen. Das war die Andacht der Martin-Luther-Kirche. Weitere Informationen zu unseren Veranstaltungen und zu unserer Gemeinde finden Sie auf martinluther.ca. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche.